Deutschlandfunk. Freistil.
Die Dürre hatte schon 10 Millionen Jahre angehalten. Und die Herrschaft der schrecklichen Saurier war lange vorbei. Hier am Äquator, auf dem Kontinent, der eines Tages Afrika heißen würde, hatte der Existenzkampf ein neues Stadium von Grausamkeit erreicht. In diesem ausgetrockneten, ausgedörrten Land konnte nur der Kleinste oder der Schnellste oder der Zäheste gedeihen oder zu überleben hoffen. Die Menschenaffen der Steppe waren weder das eine noch das andere.
Von Evolution und Ewigkeit. 50 Jahre, 2001, Odyssee im Weltraum. Ein Feature von Rainer Praetorius.
...1968 war ein bewegtes Jahr. In Vietnam tobte ein Krieg, der unendlich schien. Eine entsetzte Welt erstarrte immer mehr in Hilflosigkeit. Erstmals in der amerikanischen Geschichte spaltete ein weit entfernter, bewaffneter Konflikt die eigene Bevölkerung. Teile der Jugend gingen auf Distanz zu ihrer Regierung und entfremdeten sich immer stärker von den Elternhäusern. Die politischen Schockwellen erreichten auch Deutschland und eine Jugend, die nach dem Zweiten Weltkrieg Rock'n'Roll und Coca-Cola entdeckt hatte. Junge Deutsche standen dem fernen Amerika zunächst positiv gegenüber. Doch nun wurden alte und neue Werte in Frage gestellt. Auch viele deutsche Jugendliche brachen jetzt mit ihren Elternhäusern und den staatlichen Autoritäten. Enttäuscht blickten sie auf eine ältere Generation, die in weiten Teilen unfähig erschien, ihre eigene Kriegsschuld anzuerkennen. Mehr noch, zahllose ehemalige Nazis besetzten nach wie vor einflussreiche Posten. Weit weg von den politischen Realitäten des Jahres 1968 gab es da noch einen Film, der etwas Besonderes war. Er hatte im April 1968 in den USA Premiere und kam im September auch in die bundesdeutschen Kinos. 2001, Odyssee im Weltraum von Stanley Kubrick.
Da ging irgendwie so die Altersgruppe der Gymnasien ging da hintereinander rein. Ich weiß, ich habe den Film, glaube ich, 8-mal hintereinander gesehen. Das war so eine Art Volksfest, da hinzugehen, jedes Mal am Sonntag.
Sonntagmorgens lief 2001 lange Zeit immer um 11 Uhr in einem großen Frankfurter Kino, erinnert sich der bekannte Zukunftsforscher und Publizist Matthias Hawks an seine ersten jugendlichen Kontakte mit Kubricks Film.
Das waren vielleicht 100, 200 Leute, die da immer sich zunickten, wenn sie dorthin kamen. Es war eben eine Gruppe von Menschen, die das Staunen suchte. Und der Film nahm uns natürlich mit in den Kosmos, in eine völlig andere Konstruktion von Wirklichkeit. Und das war natürlich eine Atmosphäre wie in der Kirche. Ja, es war eine Art von Ergriffenheit, von hoher Konzentration, von fast transzendentaler Zugewandtheit, von meditativer Stimmung, von Erschütterung. So kann man das, glaube ich, schon sagen. Er war ja nie ein Massenfilm, wie dann später Star Wars oder auch die Star Trek-Serien. Er war ja immer etwas für eine bestimmte Art von Zielgruppe, von Menschen, die auf dem Weg waren, die Sinnsucher waren.
Die bloße Inhaltsangabe des Films lässt nur undeutlich erkennen, warum dieses Werk imstande war, Ergriffenheit zu erzeugen. Oder sogar Anknüpfungspunkte für Sinnsucher bot. Gleich zu Beginn des Films wurden diejenigen überrascht, die ahnungslos ins Kino gegangen waren und dann einen typischen Science-Fiction-Streifen erwarteten. Der Film startet nicht in der Zukunft, sondern tief in der Vergangenheit. Irgendwo in Afrika, vor 4 Millionen Jahren. Rund 15 Filmminuten lang geht es ausschließlich um eine Gruppe urzeitlicher Affen und deren Existenzkampf. Außerirdische greifen in die Evolution auf der Erde ein. Mithilfe eines geheimnisvollen Monolithen manipulieren sie die geistigen Fähigkeiten der Menschenaffen. Einer der Affen greift schließlich einen herumliegenden langen Knochen und benutzt ihn erstmals als Werkzeug. Der Weg vom ersten primitiven Werkzeug zur hochentwickelten Maschine wird noch weit sein. Doch mit diesem ersten Hilfsmittel beginnt der Aufstieg des Menschen. Vier Millionen Jahre später dringen Menschen tief in den Weltraum vor und suchen in der Nähe des Planeten Jupiter nach Spuren ihrer urzeitlichen Geburtshelfer. Ein weiteres Mal ergreifen die Außerirdischen die Regie über die menschliche Evolution. Einer der Astronauten erlebt die Metamorphose seiner bisherigen Existenz und verwandelt sich in eine völlig neue, unerklärliche Lebensform.
Das war ein Festival der psychedelisch Interessierten,
beschreibt Matthias Hawks das Publikum der Weltraum-Odyssee in seiner Jugend.
Großartig, aber wahnsinnig schweißtreibend. Für das menschliche Hirn ganz schwer zu ertragen. Das ist ja auch der Grund, weshalb die Leute reihenweise in den Vorführungen in New York rausgegangen sind. Das hat ihr Hirn überhaupt nicht prozessieren können.
Den überraschenden Eklat bei der New Yorker Filmpremiere bestätigt auch der Filmwissenschaftler und Kubrick-Kenner Nils Daniel Peiler.
Bei seiner Premiere sind 241 Zuschauer bei der Premierenvorstellung noch vor Beendigung der Vorstellung aus dem Saal gelaufen, zum Teil unter Geschrei und wüsten Ausrufen.
Es war eigentlich nur die ersten 24 Stunden, die so schwierig waren für ihn,
beschreibt Jan Harlan die damaligen Nöte seines Schwagers Stanley Kubrick, dem Regisseur des Films. Als ausführender Produzent war Harlan 30 Jahre lang einer der engsten Mitarbeiter Kubricks.
Das lag aber auch daran, weil er das falsche Publikum hatte für die sogenannte Uraufführung. Das war ein altes Establishment, das waren Leute, also wie er nannte, die Cadillac Audience, ja? Das waren die falschen Leute.
Ganz offensichtlich sprach 2001 in den ersten Jahren hauptsächlich Jugendliche an.
Leute über 40 oder womöglich über 50 konnten mit dem Film gar nichts anfangen. Junge Menschen, die fanden den Film hinreißend. Also Stanley hat unendlich viele Briefe bekommen, nachdem der Film rauskam. Vor allen Dingen von Jungens, von Teenagern, so zwischen 12 und 25, fast Liebesbriefe.
Bernd Kammermeier, Filmemacher und Experte für Spezialeffekte, erinnert sich noch gut, wie er Kubricks Film das erste Mal als Elfjähriger im ehemaligen Frankfurter MGM-Kino erlebte.
Das hat sich tatsächlich in meine persönliche DNS eingebrannt. Es gibt so viele Punkte in meinem weiteren Leben, die damit zusammenhängen, mit dem, was an diesem Tag passiert ist. Man muss sich vorstellen, dass MGM damals, das hatte eine 200 Quadratmeter Leinwand, eine gewölbte CinemaScope-Leinwand, da war eine 70 mm Projektion mit 6-Kanal-Magnetron, was sowieso die Krönung ist. Man sieht wie durch ein Fenster eine andere Wirklichkeit und darf daran teilhaben. Also ich habe das als sehr großes Geschenk empfunden. Ich war aufgewühlt innerlich. Ich habe das natürlich noch nicht sortieren können damals, die einzelnen Gedanken. Also das ist ja auch überwältigend. Also das ist ein endloser Strom an visuellen und akustischen Eindrücken, den man erstmal verarbeiten muss. Für mich war im Grunde genommen das Ende des Filmes, als dann dieser Embryo über der Erde schwebt oder dieser Fötus, das war für mich regelrecht eine Erleichterung. Ich war wirklich erleichtert, als ich dann wieder bei der Erde war und ich habe den Mond gesehen. Ich habe am Schluss den Mond wieder gesehen, unseren Mond. Ich war wieder zurück. Ich habe mich wieder gefühlt, als ob ich wieder in Frankfurt wäre. Ganz komisch. Ich war während des Filmes nicht im Kino. Ich war wirklich in diesem Film. Also der hat mich so intensiv mitgerissen und ich war total verwandelt. Ich kam aus dem Kino raus und diese Musik klingt noch nah. Raus auf die Straße und dann ist auf einmal Straßenverkehr und Menschen laufen da. Und das war richtig wie so ein kleiner Schock für mich. Also ich war plötzlich wieder hier und musste jetzt nach Hause gehen. Ich war 11 Jahre alt, darf man nicht vergessen. Wir hatten den Schlüssel vergessen, meine Mutter war nicht da und dann ist mein Bruder über das Badezimmerfenster eingebrochen, hat die Glasscheibe kaputt gemacht, dass wir da reinkommen. Das sind alles Dinge, die sehe ich heute noch wie ein Film. Und es kann einfach nur damit zusammenhängen, dass meine Sinne völlig geschärft waren durch 2001. Und ich war ganz offen, open-minded, wie man so schön sagt. Also diese Öffnung des Geistes auf einmal für Sinneseindrücke und für Erkenntnisse, die ich vorher einfach nicht hatte.
"2001 ist ja eine Einladung zum Meditieren",
erklärt Volker Schlöndorff, einer der international erfolgreichsten deutschen Regisseure.
"Die ganze Betrachtung des Films lädt ein, sich zurückzulehnen und zu träumen. Wo kommen wir hin? Wo gehen wir hin?" Das ist ja beinahe, man könnte auch schon sagen, weniger eine Aufforderung an die Zukunft als ein Requiem über unser ganzes Leben. Im Kopf des Zuschauers entsteht sehr viel, wenn er den Film ansieht. Also da werden Bereiche in der Fantasie und im Kopf und in der Meditation angeregt, die bei Actionfilmen vollkommen unberührt bleiben. Es fehlten diese unmittelbaren Reize, diese Actionreize, und man war im Grunde zurückgeschmissen auf sich selbst, auf das Meditieren über unser Leben. Und das ist natürlich nicht jedermanns Sache im Kinopublikum.
Ich weiß auch noch, als ich den Film das erste Mal gesehen hatte, dann dachte ich, das ist ja unglaublich. Da wird ja genau all das angesprochen, was mich beschäftigt. Diese Fragen, woher komme ich, wohin gehe ich, das waren Fragen, die ich mir auch schon wirklich als Kind gestellt hatte.
Der heutige Filmkritiker und Kubrick-Kenner Mark Hairapetian war 15 Jahre alt, als er 2001, Anfang der 1980er Jahre, zum ersten Mal im Kino sah.
"Ich habe als Kind lange wachgelegen, wenn ich schlafen sollte, in der Dunkelheit, und habe darüber nachgedacht, was ist das Leben, was bedeutet der Tod, was wird danach sein, wo ich dachte, vielleicht bin ich in einem dunklen Raum, der dann für immer dunkel ist. Ich kann niemand anfassen, niemand ist um mich herum. Ich bin ganz alleine, nur noch mit meinen Gedanken."
Die beunruhigenden Gedanken des Jugendlichen fanden in der Schlusssequenz von 2001 eine hoffnungsvolle neue Orientierung.
Das hatte auch was unglaublich Tröstliches für mich, dass ich gedacht habe, vielleicht ist ja doch auch nicht alles vorbei. Im Weltall geht sowieso nichts verloren. Selbst wenn wir sterben, unsere Energie wandelt sich halt einfach nur. Materie zerfällt, aber die Energie bleibt ja noch da. Die entweicht halt dann in den Raum. Und das hat der Film mir auf eine sehr schöne Art und Weise aufgezeigt, dass das Ende was unglaublich Erhabenes, Tröstliches, Schönes, Berührendes hat.
Um den Film in seiner vollen Dimension, seiner existenziellen Wucht zu erfahren, brauchen Sie eine gewisse Form von innerer Einsamkeit, von fast Zerstörtheit, von Sehnsucht, von Sinnsuche, von innerlicher Unerlöstheit, weil er verheißt ja quasi diese große Transzendenz, die aber erkauft ist durch wahnsinnige Einsamkeit, durch schreckliche Gefahren. Eigentlich muss man durch den Tod hindurchgehen.
Die generelle Atmosphäre von 2001 ist ja eigentlich fast durchgängig, möchte man fast sagen, Einsamkeit.
Filmemacher Bernd Kammermeier denkt in diesem Zusammenhang an eine ganz bestimmte Szene in 2001. Astronaut Dave Bowman sitzt in einer kleinen Weltraumgondel. Vor ihm befindet sich das geschlossene Schleusentor des großen Discovery-Raumschiffs. Der Bordcomputer Hal verweigert Bowman die Rückkehr ins Raumschiff. Er hat entschieden, die komplette Besatzung sterben zu lassen. Alles irgendwo weit draußen, auf dem langen Weg zum Jupiter.
Ich habe wirklich, als ich im Kino saß, ich habe nicht mal mehr die Besucher um mich herum gesehen. Ich war dort weit weg von der Erde, weit weg von jeder Hilfe auch, auf sich selbst gestellt, ganz alleine mit diesem Dave Bowman zusammen.
Hallo Hal, hörst du mich? Hallo Hal, hörst du mich? Hörst du mich, Hal?
Jawohl, Dave. Ich höre dich.
Öffne das Gondelschleusentor.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun. Das Unternehmen ist zu wichtig, als dass ich dir erlauben dürfte, es zu gefährden.
Du wirst jetzt tun, was ich dir befehle. Öffne das Schleusentor.
Dave, das Gespräch hat keinen Zweck mehr. Es führt zu nichts. Leb wohl.
Hal? 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 Hal?
Und dann ist alles weg. Dann ist jeder Kontakt zu irgendetwas weg. Also ich glaube, so einsam wurde noch nie ein Mensch in einem Film gezeigt. Und einsamer kann er eigentlich auch gar nicht werden, außer er gibt sich selbst auf. Und das ist so beeindruckend. Auch dieser Höhepunkt der Einsamkeit innerhalb der Einsamkeit war, als der Bowman draußen in dieser Gondel saß, dieses kleine, enge Ding um ihn herum. Er begreift, dass dieser Computer ihm gerade höflich, aber bestimmt gesagt hat, dass er nicht in das Raumschiff zurückkommt. Mit anderen Worten, dass er hier sterben wird.
Ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst.
Ich weiß, dass ihr beide geplant habt, mich abzuschalten. Und ich glaube, dass ich das nicht zulassen darf.
Der ist ja kein Mörder, der mit der Pistole durch die Discovery läuft und die Leute umbringen will. Nein, der ist ein ganz freundlicher, enthusiastischer Computer, der meint, er muss diese Menschen abschalten, weil die eine Fehlerquelle sind.
Nicht nur Filmemacher Bernd Kammermeier ist beeindruckt vom HAL 9000 Bordcomputer. Sehr schnell waren sich Publikum und Filmkritik einig. HAL ist der eigentliche Star in 2001. Im deutschsprachigen Raum hat Synchronsprecher Peter Schiff maßgeblich zur herausragenden Rolle des Maschinenwesens beigetragen. Filmwissenschaftler Nils Daniel Peiler findet den deutschen Hellsprecher sogar noch besser als das englische Original.
Also ich finde, dass Peter Schiff für Hell im Vergleich zu Douglas Rain im Original oft noch nuancenreicher spielt.
Nils Daniel Peiler hat sich viele Jahre wissenschaftlich mit Kubricks 2001 beschäftigt. Der Film war zunächst Thema seiner Masterarbeit. Dann schrieb er auch seine Promotion über 2001. Die deutsche Synchronisation von 2001 hat er ausführlich untersucht.
Peter Schiff hat das unter der Regie von Michael Günther damals gesprochen, 1968 im Synchronstudio für MGM in Berlin. Und Günther hat diese Synchronarbeit in sehr enger Absprache mit Kubrick gemacht. Also die beiden haben telefoniert und Günther ist dann auch von Kubrick hinterher sehr gelobt worden für seine deutsche Fassung, die also in enger Absprache mit Kubrick entstanden ist.
Peiler hatte 2013 die Gelegenheit, ein längeres Gespräch mit Peter Schiff zu führen.
Das war eine sehr berührende Begegnung und es war auch das letzte Interview mit Peter Schiff. Er ist dann leider kurz darauf gestorben.
Nils Daniel Peiler hat von diesem Gespräch einen Tonmitschnitt angefertigt. Hales deutsche Stimme ist, auch 45 Jahre nach der filmhistorischen Synchronisation, immer noch deutlich wiederzuerkennen.
Das haben wir in einem halben Tag gemacht, ohne Kollegen. Ich war allein im Studio. Der Regisseur musste nur darauf achten, dass dieser merkwürdige Ton, so dieses nicht Mensch und nicht nur Maschine, dass das so rauskommt. Und den Ton habe ich getroffen. Nach den ersten zwei Takes wurde gesagt, das ist richtig. Und dann war es ja leicht durchzuhalten. Insofern war es vielleicht ganz gut, dass ich nur diese Takes hintereinander hatte, alleine, und gar nicht aus dieser Stimmung herauskommen konnte.
An diesem halben Tag in einem Berliner Studio des Jahres 1968 ist die für deutsche Zuschauer emotionalste Figur in Kubricks 2001 entstanden. Hal, ein tragisch zerrissenes Kunstwesen, zwischen euphorischem Sendungsbewusstsein und mörderischer Täterschaft.
Wir haben ja nur einen Bösewicht, wirklich den Hal 9000, und das ist eigentlich ein ganz armes Schwein, ja, weil er in seinen Emotionen gefangen ist, in seiner Blechbüchse, und da gar nicht rauskommt.
Ich spüre es. Ich habe Angst.
Die eigentliche Frage im Zusammenhang mit Hals tragischer Geschichte ist allerdings, kann so ein emotionales Wesen wie Hal überhaupt jemals in eine solche Blechbüchse hineingelangen?
Mein Instrukteur war Mr. Langdon, und er hat mir auch ein Lied beigebracht.
Dieser Film hat mich mein Leben lang begleitet im Denken. Er hat tiefe Furchen hinterlassen in meinem Denken. Und zwar positive.
3, 2, 1, solid rocket ignition and liftoff. Liftoff of Columbia on a voyage to the future.
Am 26. April 1993 startete Wissenschaftsastronaut Ulrich Walter mit dem Columbia Space Shuttle in den Erdorbit. In der Ladebucht des Shuttle befand sich das Space Lab Raumlabor. Dort arbeitete der deutsche Astronaut 10 Tage in der Schwerelosigkeit des Alls. Im Zusammenhang mit Kubricks Film interessiert den Wissenschaftler Ulrich Walter die Frage, wie weit sich künstliche Intelligenz überhaupt entwickeln kann.
Es ist logisch möglich, dass sie ein menschliches Gehirn 1:1 abbilden. Das ist logisch möglich. Und ich denke, es wird irgendwann mal auch tatsächlich technisch möglich sein.
Sollte es in ferner Zukunft tatsächlich gelingen, ein menschliches Gehirn vollständig nachzubauen, dann würde diese Konstruktion auch über einen Teilbereich verfügen, der sogenannten Amygdala entspricht. Also die Region des Gehirns, die emotionale Inhalte verarbeitet, bewertet und beispielsweise Angstgefühle erzeugt.
Deswegen muss das Ding auch Gefühle haben, wenn es die Amygdala hat.
Fühlende künstliche Wesen wie Hal sind demnach rein theoretisch vorstellbar.
Was dem Menschen dabei widerstrebt, ist das, was ich Kohlenstoffchauvinismus nenne. Und gerade die westliche Welt, das Abendland, tendiert sehr stark zum Kohlenstoffchauvinismus. Also nach dem Motto, nur der Mensch ist die Krönung der Schöpfung und er hat wirkliche Gefühle. Also nicht Kohlenstoff heißt, also Silizium, so. Das kann nicht so sein, es darf nicht sein. Und ich glaube, da macht der Mensch einen großen Fehler. Da fehlt noch einmal der Bruch. Es gab verschiedene Brüche im Denken der Menschheit, also von der Religiosität her, der Mensch, die Krone der Schöpfung. Und dann stand die Erde nicht mehr im Mittelpunkt. Das war Kopernikus. Da wurde ihm das entrissen. Dann kam Darwin, der gesagt hat, wir sind nicht eine besondere Schöpfung Gottes, sondern wir stehen mit dem Affen auf gleicher Stufe, in der Entwicklung jedenfalls. Und da mit dem Kohlenstoffchauvinismus, da brauchen wir auch nochmal so einen kleinen Schubs.
Ich habe Angst, Dave.
Und wenn ein Chip eine Amygdala hat, dann wird das genauso sein. Davon bin ich überzeugt. Es macht logisch keinen Unterschied. Also weg mit dem Kohlenstoffchauvinismus.
Stanley Kubrick hat es geschafft, den Blick in die Weite des Weltraums künstlerisch wirkungsvoll umzusetzen. 2001 hinterlässt bei vielen Menschen Ergriffenheit und Erschütterung.
Er war ja überhaupt nicht religiös. Aber das bedeutet ja nicht,
dass er nicht enormen Respekt hatte vor dem, was in der Unendlichkeit liegt.
Erinnert sich Jan Harlan an seinen Schwager Stanley Kubrick. Das Drehbuch für 2001 schrieb Kubrick zusammen mit dem Wissenschaftler und Buchautor Arthur C. Clarke. Jan Harlan lernte Clarke Anfang der 1960er Jahre in New York kennen. Die gemeinsamen Abendessen bei der Familie Kubrick führte die Männer immer wieder zusammen.
Wie er über das Weltall und das Universum spricht, das ist einfach rührend.
Jahre später besucht Harlan Arthur C. Clarke an seinem Wohnort in Sri Lanka.
Dann habe ich gesagt, ja, weißt du, als ich ein junger Mann war und ich habe euch reden hören beim Abendessen, ihr spracht über diese Billionen von Sternen und was weiß ich. Also mir kam das vor, als gäbe es Sterne und Planeten und Monde wie Sand am Meer. Und dann guckt er mich an und schüttelt den Kopf und sagte, not enough sand.
Clarks wissenschaftlicher Hintergrund und seine tiefe Faszination gegenüber der Unendlichkeit des Weltalls beeinflussten Kubrick stark. Das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit war 2001. Ein Film mit einer Raumwirkung, die auch Jahrzehnte später noch beeindruckt. Bernd Kammermeier.
Das ist so entrückt und so fern. Also ich habe das versucht, lange Zeit zu ergründen, wie es Kubrick geschafft hat, durch diese Bilder zu erzeugen, dass ich mich an einem Ort fühle, der so weit weg ist von dem Sitzplatz im Kino, an dem ich mich befunden habe, wie es nie wieder ein Film geschafft hat. Also selbst wenn Star Wars Lichtjahre weit fliegt, das kommt mir vor, als ob es um die Ecke wäre. Aber Kubrick hat mich an einen Ort mitgenommen, der unglaublich weit weg ist.
Der Weltraum ist natürlich dieser große dunkle Spiegel nach wie vor, in den wir rätselhaft hineinfragen, ist da jemand? Ist da jemand, der uns helfen kann in unserer temporären und fleischlichen Einsamkeit? Es war diese Scharniersituation in den späten 60er Jahren, wo die Religion ja wirklich massiv aus unserem Leben verdampfte und gleichzeitig die transzendenten Sehnsüchte ja umso mehr freigelegt wurden.
Zukunftsforscher Matthias Hawks.
Umso mehr auch, als dass wir uns plötzlich bewusst wurden, welche ungeheuren Verbrechen unsere Eltern oder Großeltern vielleicht gemacht hatten. Das hat ja auch nochmal diese Sehnsucht nach einem jenseitigen Land, in dem die Unschuld ist, nochmal ungeheuer befördert. Es ist ja auch der verlorene Sohn, der in den Weltraum fliegt und dort ein Held wird. Und ich werde nie vergessen, diese berühmte Szene, wo die zwei Spießereltern dem Astronauten über Millionen von Kilometern zum Geburtstag gratulieren.
Hallo, Frank. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
Alles Gute, mein Sohn.
Die Kopfstütze höher, bitte.
Und ich freuen uns, hier zu dir sprechen zu können.
Und bleib gesund.
Ray und Sally wollten auch dabei sein, aber im letzten Augenblick bekam Ray wieder mit der Bandscheibe zu tun.
Wie gefällt dir denn dein Kuchen?
Der junge Astronaut Frank Poole ist in diesem Moment mit dem Raumschiff Discovery auf dem Weg zum größten Planeten des Sonnensystems. Erstmals in der Geschichte der Menschheit nähern sich Menschen dem Jupiter. Frank Poole liegt auf einer Sonnenbank, nur mit weißen Shorts, Sportschuhen und roter Sonnenbrille bekleidet.
Ach ja, noch was, Frank. Ich glaube, du brauchst dir wegen der Zahlungen für den AGS 19 keine Sorgen zu machen. Ich habe gestern mit der Buchhaltung in Houston gesprochen und die sagten mir, dass du schon vom nächsten Monat an ein höheres Gehalt bekommen wirst. Tja, Frank.
Während die Banalitäten seiner Eltern übertragen werden, hört man nur eine einzige Äußerung von Frank Poole. Ein Kommando an den Bordcomputer Hal. Die Kopfstütze höher, bitte.
Und in dieser ungeheuren Coolheit haben wir uns natürlich wiedergefunden. Und unsere alten, spießigen Eltern rufen ab und zu mal von zu Hause an, aber sie haben keine Ahnung, sie verstehen überhaupt nicht, auf welchen Reisen wir so sind. Auch in der Realisierung war das ja wirklich Virtual Reality vom Feinsten. Und Kubrick hatte ja den Ehrgeiz, alles so herzustellen, als wäre es wirklich. Und deshalb war man damit konfrontiert, dass man wirklich entführt wurde in eine radikal andere Fantasiewelt. Und das hat uns natürlich unglaublich fasziniert. Wir wollten raus, nicht nur aus den Elternhäusern, sondern wir wollten auch geistig und spirituell in den Weltraum.
Und diesen Weltraum und seine Raumschiffe stellt Kubrick in einer Art und Weise dar, die völlig neu in der damaligen Filmtechnik war. Filmtrick-Experte Bernd Kammermeier kann sich noch an frühere Zeiten erinnern, als schlichte silberne Raketen und glatte fliegende Untertassen durch Science-Fiction-Filme flitzten.
Und auf einmal kommt da einer daher, der zeigt uns Oberflächen mit Details übersät. Ich weiß heute, das ist ein psychologischer Trick, weil wo viel Detail ist, muss viel Fläche sein. Also macht das Gehirn daraus eine Größe. Das hat tatsächlich dann sich auch nicht mehr zurückentwickelt. Also mit einer silbernen Rakete bräuchte man heute dem Zuschauer nicht mehr zu kommen. Sämtliche Filme, wo Raumschiffe vorkamen, haben diese Technik angewandt, um einfach die Suggestion von Größe herzustellen. Wenn man ganz feine Details auf eine Fläche klebt, dann muss diese Fläche groß sein. Also er hat mit allen Tricks die Gehirne seiner Zuschauer überlistet.
Räumliche Größe erzeugte Kubrick außerdem noch mit ganz anderen Mitteln.
Da bewegen sich nicht Objekte dreidimensional an mir vorbei, sondern das sind ausgeschnittene Fotos von Modellen gewesen. Und das Ganze wurde auf eine Glasscheibe montiert, wurde dann in die Tiefe bewegt und seitlich und so weiter. Und die Kamera hat das dann bildweise aufgenommen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, oh, das ist doch aber, da tut sich doch gar nichts. Ja? Nein, wenn das so gefilmt worden wäre, wie man es auch davor schon gemacht hat, nämlich mit Modellen, die sich so vorbei bewegen, wo Räumlichkeit entsteht und wie man es heute maßlos übertreibt in Filmen, dann hätte es nicht diesen Weltraum-Look gegeben. Diese Schwerelosigkeit, diese Erdferne, auch dieses ganz Seltsame, dass diese Objekte sich nicht verändern, sondern die haben was Statisches. Auch die Bewegung, diese völlig linearen Bewegungen. Der Weltraum ist in unserem Kopf etwas Statisches, etwas Ewiges, etwas Grenzenloses, etwas Unveränderliches.
Statik und Zweidimensionalität sind jedoch in heutigen Science-Fiction-Filmen die absolute Ausnahme.
Später hat man dann eine computergesteuerte Filmkamera genommen, wie für Star Wars und sowas, und hat diese Objekte dann sehr dynamisch mit Weitwinkelobjektiv aufgenommen, dass dort eben so eine dynamische Bewegung stattfindet. Aber diese Dynamik erzeugt auch immer Kleinheit. Das ist ganz seltsam, ein seltsames optisches Phänomen. Denn wir sind es natürlich gewohnt, in unserer unmittelbaren Umgebung Dinge dynamisch wahrzunehmen. Wenn ich meine Hand vor meinem Gesicht bewege, dann hat die eine Dynamik. Ein Berg in der Ferne oder der Mond am Himmel oder Dinge, die weit weg sind, sind sehr viel ruhiger, sehr viel statischer und haben eben nicht diese dreidimensionale Bewegung, die man heute in Filmen versucht, überall reinzubringen. Es gibt so viele Aufnahmen mit rasanten Zooms und rein und raus und so weiter. Das macht aber die Welt kleiner. Also deswegen finde ich das Universum von Star Wars, obwohl es von der Geschichte her viel größer ist, unendlich viel kleiner als das eigentlich kleinere Universum in 2001.
Die ästhetische Qualität war ja so überwältigend, dass wir, die Filmemacher, haben wir das auf Anhieb geliebt.
Erinnert sich Regisseur Volker Schlöndorff an seine erste Begegnung mit Kubricks Odyssee im Jahr 1968.
Und das stand so im Gegensatz zu dem, was wir versucht haben und was die Nouvelle Vague in Frankreich, sagen wir Stichwort Godard, versucht haben, nämlich im Grunde mit verhältnismäßig primitiven Mitteln Film zu machen, zu sagen, die Ideen, die Aussage ist wichtiger als die Technik, wir wollen uns nicht zu den Sklaven der Technik machen, wir drehen mit der Kamera auf der Schulter, wir nehmen den Ton brutal, so wie er auf der Straße kommt oder im Café, und wenn da die Kaffeemaschine lauter ist als der Dialog, dann ist das eben so in der Wirklichkeit, ja. Und dem allem stand eben Kubrick gegenüber, der mit einer ganz ruhigen und perfekten Kamera Atemberaubendes herstellt. Und ohne, dass man das Gefühl hat, er ist jetzt hier den technischen Zwängen unterworfen, sondern er unterwirft sich die Technik.
Kameraleute, würde ich sagen, müssen irgendwo zu Hause einen Schrein haben, wo 2001 drauf liegt, und da mindestens zweimal am Tag beten.
Findet Bernd Kammermeier.
Geoffrey Unsworth, der damals die Kamera gemacht hat, das ist einfach ein Meister der Kamera. So eine klassische, wirklich schön auskomponierte Einstellung, wo das Licht auch gesetzt ist und die Figuren agieren und die Dinge passieren. Das hat etwas Klassisches und auch etwas Ruhiges und man kann auch zuschauen. Man will auch dort zuschauen. Man sieht wirklich durch ein Fenster und das ist in dieser Klarheit ganz, ganz selten. Ich denke, wir sind heute durch die Filme an eine Schnelligkeit gewöhnt, ein Schnitttempo, alle 2 Sekunden ein Schnitt, zack, zack, zack. Also man hat ja gar keine Zeit mehr, sich auf ein Bild einzulassen. Das bedeutet natürlich umgekehrt auch, man verlernt es, sich auf Bilder einzulassen, seine Augen wandern zu lassen. Was ist denn da alles zu sehen?
Es gibt eine besondere Stelle in 2001. Wo jeder Kinobesucher ganz genau hingesehen hat, an die sich alle, die diesen Film erlebt haben, immer erinnern werden. Im ersten Teil des Films sieht man, wie vor 4 Millionen Jahren ein urzeitlicher Affe einen Artgenossen erschlägt. Er benutzt dabei eine neu entdeckte Waffe, einen langen Knochen. Danach wirft der siegreiche Affe sein Werkzeug hoch in die Luft. Die Kamera verfolgt diesen Knochen, der lange vor einem blau-weißen Himmel umherwirbelt. Vollkommen ohne Überblendung oder sonstige Tricks wechselt die Szene. Es folgt ein abrupter Schnitt direkt in die Schwärze des Weltraums. In der Bildmitte ist jetzt ein länglicher Raumflugkörper zu sehen, der lautlos seine Bahn durch den Erdorbit zieht. Mit diesem sogenannten Matchcut erschuf Kubrick den wohl berühmtesten Schnitt der Filmgeschichte.
Dieser Schnitt, und zwar heute, mit der heutigen Digitaltechnik, hätte man das so gemacht, dass das ein Morph ist, dass der sich direkt aus diesem Knochen verwandelt, das Raumschiff, und man hätte das ganz elegant ineinander überfließen lassen. Furchtbar!
Mit Morph umschreibt Filmtrick-Experte Bernd Kammermeier ein gängiges, computergestütztes Filmverfahren, bei dem 2 unterschiedliche Bilder stufenlos gleitend von einer Erscheinungsform in eine ganz andere verschmelzen.
Der Knochen und das Raumschiff sitzen nicht mal übereinander an der gleichen Stelle. Die Bewegungsrichtung ist eine völlig andere. Aber trotzdem begreift man sofort, was damit gemeint ist. Und das ist das Entscheidende. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass ich sage, was für einen tollen Morph wir haben und wie viel Pixelauflösung der hat und welche Farbtiefe und so weiter. Das ist völlig uninteressant. Das sind technische Größen für technische Erbsenzähler. Film ist Emotion, ist anrührend, das muss funktionieren im Kopf. Wenn man bedenkt, aus technischer Perspektive, wie primitiv beide Aufnahmen hergestellt wurden. Das eine war, der hat eine MGM 65 auf der Schulter und schmeißt den Knochen hoch und verfolgt es. Und das andere ist ein ausgeschnittenes Foto von einem kleinen Raumschiffmodell, das auf einer Glasplatte von einem Hintergrund vorbeigezogen wird. Primitiver geht's eigentlich nicht, ja? Ein Schnitt dazwischen an genau der richtigen Stelle und es ist der berühmteste Schnitt der Filmgeschichte. Das ist die Kunst. Die Kunst ist nicht die Technik, sondern die Kunst ist, was ich damit mache. Der Film ist hochästhetisch. Der ist wirklich durchkomponiert, bis es wehtut. Das ist unglaublich.
Die filmtechnische und ästhetische Qualität von 2001 ist unbestritten. Allerdings wäre da noch dieses rätselhafte Ende des Films, das seit über 50 Jahren die Kinogänger gleichsam verstört wie fasziniert. Das mysteriöse Filmende beginnt mit einem endlos farbigen Tunnel, in den Astronaut Dave Bowman mit rasender Geschwindigkeit hineingerissen wird. Nach diesem surreal anmutenden Sturz durch das All landet Bowman in einem hotelzimmerartigen Raum, der im Rokoko-Stil eingerichtet ist. Außerirdische Lebewesen scheinen stets gegenwärtig, werden aber nie gezeigt.
diese Wesen, die ihn da entführen, beobachten, wie auch immer dorthin geleitet haben, die sieht man nie. Die haben aber auch nichts Gottähnliches. Die haben eher für mich persönlich etwas von Zoobesuchern, die man so wispern hört, dann in diesem Raum am Schluss, diese seltsamen Geräusche. Er schaut sich ja um und guckt dann, ist da jemand?
Die außerirdischen Lebewesen treten in 2001 immer nur indirekt in Erscheinung. Hauptsächlich in Form des schwarzen Monolithen. Was im Innern des aktionsfähigen Monolithen steckt, bleibt aus gutem Grund verborgen. Denn der Inhalt des Monolithen muss menschliche Vorstellungskraft übersteigen. Schließlich handelt es sich um die Kreation einer extrem überlegenen außerirdischen Intelligenz. Der Monolith ist das Produkt einer Zivilisation, die dem Menschen mindestens 4 Millionen Jahre in der Entwicklung voraus ist. Der Kontakt mit einer außerirdischen Zivilisation dürfte der wichtigste und dramatischste Augenblick der Menschheitsgeschichte sein, stellte Stanley Kubrick 1968 in einem Interview fest. Mit Furcht blickte der Regisseur diesem Augenblick jedoch nicht entgegen. Kubrick erklärte dem Interviewer:
Warum sollte sich eine ungeheuer überlegene Rasse denn die Mühe machen, uns zu schaden oder zu zerstören? Wenn eine intelligente Ameise plötzlich eine Botschaft in den Sand schreiben würde wie »Ich habe ein Bewusstsein, lass uns reden«, dann glaube ich kaum, dass ich sie einfach zertreten würde.
In 2001 treten die Menschen ahnungslos und indirekt mit den Außerirdischen in Kontakt. Auf dem Mond wurde ein schwarzer Monolith ausgegraben. Als über dem Objekt der Außerirdischen erstmals die Sonne aufgeht, beginnt der Quader mit einem schrillen Ton zu senden. Die Nachricht an die Erbauer des Monolithen lautet: Unser Experiment vor 4 Millionen Jahren ist gelungen. Die von uns manipulierte primitive Spezies hat sich weiterentwickelt. Sie hat es geschafft, die Wiege ihres Heimatplaneten zu verlassen.
Und das ist der Moment des Kontakts. Und darauf, weiß man, hat die Menschheit millionenfach gewartet, auf den Kontakt zu einer überlegenen Intelligenz. Und diese Sehnsucht nach Erhöhung, die hat mich sehr berührt. Diese tiefe Sehnsucht, in die Zukunft, ins Höhere, ins Komplexere zu gehen. Das ist, glaube ich, das, was es bei mir ausgelöst hat und was bis heute ein Teil meiner Lebensmotive ist. Also ich lebe eigentlich immer noch in dem Film. Man kann sagen, das ist wie ein virtuelles Universum, in das man einmal eingetreten ist und mit dem man sich eigentlich immer beschäftigt.
Auch Bernd Kammermeyers Leben wurde in vielerlei Beziehung durch 2001 beeinflusst. Ausgerechnet die letzten gesprochenen Worte in Kubricks Film wurden für ihn zu einem Lebensmotto. Astronaut Dave Bowman hat gerade das höhere Bewusstsein des Bordcomputers abgeschaltet. Da empfängt er eine letzte Videobotschaft von der Erde.
Außer einer sehr kräftigen Strahlung, die auf Jupiter gerichtet ist, bleibt der 4 Millionen Jahre alte Monolith völlig inaktiv. Sowohl sein Ursprung wie auch sein Zweck sind bisher noch ein ungelöstes Rätsel.
Der letzte Satz in 2001 ist für mich der bedeutsamste. Es ist ein ungelöstes Rätsel. Diese Worte sind für mich eigentlich die Essenz des Lebens. Offene Fragen. Und dieser Satz, der hat mich schon als Kind wirklich zutiefst fasziniert, denn das ist die Aufgabe, die wir haben. Die Welt wird immer ein ungelöstes Rätsel bleiben. Wir werden das nie vollständig lösen. Mit anderen Worten, das ist die ewige Aufgabe, an der wir arbeiten müssen. Das ist etwas für mich persönlich sehr Hoffnungsvolles. Man stelle sich vor, ich käme auf die Welt, vor mir wäre eine riesige Bibliothek, ich muss nur noch lernen, diese Bibliothek zu lesen und da steht alles drin. Wie langweilig. Da hätte ja kein Mensch mehr irgendeinen Antrieb, eben einen Sinn zu finden. Das ist der Punkt. Die Aussage, es ist ein ungelöstes Rätsel, heißt, es gibt einen Sinn im Leben, nämlich dieses Rätsel zu lösen. 2001 hat ja in uns damals Fragen aufgeworfen. Und das ist das Schöne an dem Film, dass er keine Antworten liefert, sondern er wirft Fragen auf. Und er zwingt dadurch nachzudenken. Er zwingt dazu, zu eigenen Erkenntnissen zu kommen. Das ist jetzt der Auslöser und jetzt kommt die Methodik dazu. Das ist die Wissenschaft, die hilft uns, die Wirklichkeit zu verstehen, in die Dinge einzudringen. Und in dem Moment vergrößert sich die Welt, genauso wie sich das Kino in 2001 vergrößert hat, vergrößert sich dann die Realität. Der Weg zum Sinn des Lebens führt zum Teil zumindest über die Wissenschaft, aber auch über die Kunst und über die Philosophie, über all diese Möglichkeiten, die uns als Menschen es ermöglichen, die Dinge wahrzunehmen, so wie sie sind. Und nicht so, wie sie sich vor vielleicht 3000 Jahren irgendjemand in der Wüste ausgedacht hat. Ich brauche keine ewigen Wahrheiten, ich brauche ungelöste Rätsel. Wir haben uns den Film immer wieder und immer wieder, manchmal 3-4 Mal in der Woche angesehen und haben hinterher stundenlang diskutiert. Unter 4 Stunden ging da gar nichts ab. Man stand auf der Straße, egal wie kalt es war, egal wie sehr man gefroren hat. Es musste immer durchgekaut werden, diskutiert werden. Wie hat der das verstanden? Wie hat der andere das verstanden?
Die Größe von Kubrick ist, dass er ja quasi aufgehört hat zu erklären irgendwann, dass er auch die Frage uns gelassen hat.
Nicht nur Matthias Hawks, auch Bernd Kammermeier findet es gut, dass Kubrick das Ende von 2001 nie erklärt hat.
Und ich finde das sehr beachtenswert, dass Kubrick die Hosen oben gelassen hat.
Chagall erklärt auch nicht, warum die Esel fliegen. Ja, die tun das.
Meint Jan Harlan, Kubricks ehemaliger Mitarbeiter.
Man braucht nicht unbedingt realistisch etwas darzustellen, um eine Realität auszudrücken.
Wenn ich etwas bewusst breche zu der bekannten Realität, dann ist das Kunst. Die Kunst entsteht da, wo ich die Wirklichkeit verändere und sie nicht eins zu eins abbilde. Dieses Mysterium, dieser magische Moment, das ist ein echt magischer Moment im Kino, der wäre vollkommen zerstört worden durch irgendeine Erklärung. Denn diese Erklärung müsste banal gewesen sein, aus dem einfachen Grund, weil auch Kubrick nur ein Mensch war. Auch Arthur C. Clarke war nur ein Mensch. Auch die Macher des Filmes waren nur Menschen. Und die Zuschauer sind nur Menschen. Das heißt, wir hätten uns auf einer Ebene wieder begegnet. Und das wäre ernüchternd gewesen.
Aber dieser Film war halt ein herausragendes Artefakt und für das Hirn ja kaum zu begreifen. Der Film an sich war ja eine Droge, weil er die Sinne auf eine Art und Weise angesprochen hat, wie vor ihm kaum ein anderer Film.
2001 passte gut in die Aufbruchstimmung des Jahres 1968. Der Film wurde dankbar von einer Jugend aufgenommen, die alles Alte in Frage stellte und völlig Neues entdecken wollte. Und wie sieht es heute mit 2001 und der Jugend aus? Matthias Hawks wollte es wissen. In seinem Privathaus hat er ein kleines Kino. Dort zeigte er vor einigen Jahren seinen beiden Söhnen Kubricks Film aus dem Jahr 1968. Die beiden jungen Männer waren damals knapp 20 Jahre alt und hatten sich in ihrer Kindheit ausgiebig mit Computerspielen beschäftigt.
Und er war so langsam für die, dass sie das überhaupt nicht aushalten konnten. Ich habe 10-mal denen ihre iPads wegnehmen müssen, damit die überhaupt zugucken. Es war unmöglich. Ja, verstehe schon. Ja, ist schon klar. Mach mal vor, spul mal vor. Denn ihre Hirne sind anders konstruiert. Die haben auch nicht dieses Erschauern und diese Angst, sondern die sehen das natürlich nach den Effekten.
2018, 50 Jahre nach der Uraufführung von 2001, widmet das Deutsche Filmmuseum in Frankfurt dem Werk eine eigene große Ausstellung. Nils Daniel Peiler ist einer der Ausstellungskuratoren. Der Filmwissenschaftler steht vor einer der noch erhaltenen Affenkopfmasken, die im ersten Teil des Films eingesetzt wurden. 50 Jahre Filmgeschichte haben dem Originalrequisit sichtbar zugesetzt.
diese Kunstharze, die verwendet wurden für die Maske, die in den 60er Jahren gang und gäbe waren als Materialien, die zersetzen sich natürlich im Laufe der Zeit. Und so sind wir ganz stolz, dass wir die Maske nochmal zeigen können und dass das Publikum jetzt hier in der Ausstellung nochmal die Chance hat, dieses Originalobjekt zu sehen. Vielleicht ein letztes Mal.
Nils Daniel Peiler, 1988 geboren, begeistert sich bereits seit seinem 11. Lebensjahr für Kubricks Odyssee. Den ersten Impuls hatte sein Vater gesetzt. Der besaß seit 1989 einen VHS-Videomitschnitt des Films. Und diese Kassette führte er dann seinem Sohn im Jahr 1999 auf dem häuslichen Röhrenfernseher vor.
Ich saß hinterher nach dem Film 10 Minuten einfach überwältigt im Fernsehsessel und ich glaube, wir haben erstmal gar nichts gesprochen. Und eine der ersten Fragen, die sich mir stellte, war: Was habe ich da eigentlich gesehen und war das echt? Also gelangweilt hat mich der Film keine Sekunde. Auch die extrem langsamen Szenen, die haben mich auch als Elfjähriger schon gefesselt.
Auch wenn 2001 seit über 50 Jahren große weltweite Beachtung findet und auch bei Jüngeren immer wieder Begeisterung auslöst. Es stellt sich dennoch die Frage nach der Zukunft von 2001 als Filmkunstwerk. Welchen Stellenwert wird dieser Film in einigen Jahrzehnten überhaupt noch haben?
Das ist ein Monument. Aber man wird natürlich auch immer die Fremdheit spüren. Und vielleicht auch ein Stück weit den Wahnsinn, der in diesem Film liegt. Diese totale Zerrissenheit zwischen Hoffnung auf Erlösung und Kälte und Einsamkeit. Er ist gefährlich. Man kann ihn nur in einer bestimmten paranoiden inneren Spaltung überhaupt sehen und schätzen. Man braucht eine Offenheit, die auch Verletzlichkeit bedeutet. Und das wollen die Menschen vielleicht nicht mehr. Er wird immer für die Filmgeschichte, für die Kulturgeschichte der Menschheit wichtig sein, aber es heißt ja nicht, dass er dann auch viel gesehen wird. Er wird vielleicht von einer kleinen romantischen Historikerzunft dann immer noch gehegt und gepflegt, in kleinen Bunkern, in denen man über die Vergangenheit nachdenkt. Aber sein Glanz, der erstreckt sich wahrscheinlich in unseren Seelen über die Zeit und irgendwann wird jedes Artefakt verblassen.
Fünfzig Jahre nach der Uraufführung von 2001 hat die Internationale Astronomische Union dem Regisseur und seinem Film ein dauerhaftes Denkmal gesetzt. Weit hinter Jupiter, ganz am Rande des Sonnensystems, wurde ein Berg auf dem Pluto-Mond Charon nach dem Schöpfer von 2001 benannt. Die eisige Erhebung heißt nun Kubrick Mons.
Das war Von Evolution und Ewigkeit. 50 Jahre 2001 Odyssee im Weltraum. Ein Feature von Rainer Praetorius. Es sprachen Hüseyin Michael Cirpici, Walter Gontermann und Carlos Lobo. Mit Ausschnitten aus dem Warner Brothers Entertainment Film 2001 Odyssee im Weltraum von Stanley Kubrick aus dem Jahr 1968, auf DVD veröffentlicht im Jahr 2001. Ton und Technik Gunther Rose und Thomas Widdig. Regie Fabian von Freyer. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2018.